Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Beide. Lange ist es her, dass wir mal wieder eine Podcast-Folge aufgenommen haben, aber es haben viele Leute geschrieben, sich gewünscht, macht doch nochmal was, gibt doch das ein oder andere aktuelle Thema. Und ja, da gibt es dann heute mal wieder was Neues von uns zu hören. Lena ist leider heute nicht dabei, aktuell verhindert und busy, aber wir haben zwei andere Gesprächspartner. Hase und Jordan sind heute mit mir hier am Start und ja, wir wollen über die aktuellen Ereignisse sprechen, was mal so ein bisschen zurückgucken, was in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch passiert ist und uns eigentlich dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Aber erstmal herzlich willkommen, Hase und Jordan. Cool, dass ihr da seid, cool, dass ihr Zeit habt. Danke schon mal.
Mahlzeit, immer wieder gern.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe es schon gesagt, viele Leute haben sich gewünscht, dass mal wieder was kommt. Gerne weiter uns auf den Sack gehen und ja, sagen, dass ihr Bock auf die Sache habt und auch wenn ihr Themen, Ideen habt, sehr gerne rüberschicken. Ja, wie gesagt, wir hatten überlegt, heute mal darüber zu sprechen. Ich meine, die aktuelle Situation ist beeindruckend, kann man sagen. Es ist viel, viel passiert, aber irgendwo ist es ja auch nicht von ungefähr passiert. Also sind ja nicht auf einmal alle aufgewacht und haben gedacht, jetzt legen wir eine Schippe drauf und machen hier was ganz Besonderes. Es sind ja schon ein paar Dinge passiert und über die wollen wir nochmal quatschen. Da wollen wir thematisch anfangen, quasi in der Sommerpause 22, Start der Saison 2022-23, ging los mit einem Pokalspiel in Elversberg, erste Runde. Könnt ihr euch noch dran erinnern?
Kann man das, das hat eigentlich schon so die erste Hälfte der Saison, oder sagen wir mal so die ersten 8 Spieltage der Saison vorweggenommen. Ne? Wenn du nach Elversberg fährst und dann dort ja quasi schon fast sang- und klanglos untergehst, erste Runde DFB-Pokal fliegst bei einem Drittligisten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ne? Fliegst du einfach raus, obwohl du einfach den Kader und auch die Mannschaft hast, die einfach viel mehr reißen muss, wo der Anspruch viel größer ist. Ioana an der Seite hattest du meiner Meinung nach auch einen Trainer, der eigentlich viele Teile der Mannschaft relativ gut erreicht. Und letzten Endes stehst du dann halt nach der ersten Punkte ohne Teilnahme im DFB-Pokal da, ne? Was eigentlich der ja schon doch der Anspruch der Mannschaft sein oder auch des Vereins sein muss, weil es auch über 34 Spieltage DFB-Pokal schon eher das Wahrscheinlichste, dass du da was holst. Ne?
Ich war echt nicht da bei dem Spiel. Ich saß in Kanada und habe mein Handy fast im Pazifischen Ozean geworfen, ja, weil ich das auf dem Handy gesehen habe. Aber wie gesagt, das war auf jeden Fall irgendwie ein Start, der für einen Arsch war, kann man ja sagen. Und das, was danach gekommen ist, hat ja auch nicht, es ging ja dann genauso weiter. Ne? Und wir sind ja dann irgendwann, zu dem Trainerwechsel gekommen, aber bis dahin waren ja quasi Niederlagen, ein Sieg in Mainz, glaube ich, Heimniederlagen, 3-0 gegen Hoffenheim und so, da war ja, also da lagen die Nerven schon bei uns allen ziemlich blank.
Ja. Bist ja auch nicht gewohnt, als Leverkusen einfach mal die ersten 8 Spieltage irgendwie mit 2 Punkten zu beenden oder so.
Ja, ich glaube, es war ein bisschen mehr, aber es ist genau so gewesen.
Ich war tatsächlich auch nicht in Elversberg, weil wir auf einer Hochzeit waren, aber ich erinnere mich, dass danach Fanclub-Meeting war, ich weiß nicht, ob ihr auch noch dran erinnern könnt, und da Fernando Caro noch gesagt hat, ja, so ein bisschen scherzhaft, nach dem Motto, jetzt können wir uns auf Bundesliga und Europapokal konzentrieren, beziehungsweise Champions League, ja, zu dem Zeitpunkt, da haben wir ja Champions League gespielt, und da irgendwie noch alle so, ja, okay, hat er recht, kommen alle auch irgendwie so am Anfang noch ein bisschen wohlwollend, aber dann natürlich, wie ihr gerade schon angesprochen habt, mit den Spielen.
Es hat am Anfang, finde ich, auch ein bisschen gedauert, bis man beim Verein dann irgendwie eingesehen hat, dass da ein Kind im Brunnen gefallen ist. Ne? Mhm. Also ich meine, du hast ja, war ja mal wieder eine Saison, wo man sich irgendwie vorab viel vorgenommen hat, wo man irgendwie auch die Intention hatte, sich vielleicht mal wieder irgendwo mit an einen Pokal oder irgendwo an ein Finale ranzuspielen. Und dann wird halt in dem Turnier, wo es eigentlich schon am ehesten möglich ist, einfach mal wieder im Finale zu stehen, bist du halt einfach derart vor den Kopf gestoßen. Ne? Und wenn der Verein das dann halt selber nicht einsieht, beziehungsweise wenn der Verein dann auch selber so lange braucht, dann ist es auch kein Wunder in meinen Augen, dass dann die Folgespiele derart in die Hose gegangen sind. Ne?
Ja,
wenn man sich das selber immer wieder schön redet, anstatt halt einfach Missstände zu benennen.
Ja, für uns, glaube ich, das erste Highlight in diesen ersten Spielen war dann so ein bisschen das Auswärtsspiel in Brügge. Da sind wir relativ zeitig hingefahren, waren schon früh in der Stadt. Da war auch meiner Meinung nach ein relativ stabiler Auftritt im Stadion. Ja. Nette Pyre und so ein Kram, aber Aber vorher war es echt auch, man hat es auch gemerkt, die Leute sind kaum irgendwo hingefahren. Brügge war dann so meiner Meinung nach so der erste Ausreißer nochmal nach oben, weil das die Leute gezogen hat, 400 Kilometer internationales Auswärtsspiel. Aber das ansonsten konntest du auch das, was wir zu dem Zeitpunkt geliefert haben, einfach auch vergessen, weil bei uns natürlich auch, wie gesagt, die Nerven lagen blank. Man hatte irgendwie die Angst, dass es jetzt, dass man da den...
Du hast, wir haben auf dem Abstiegsplatz gestanden.
Die Notbremse nicht mehr findet. Ne?
Das ist ein bisschen, ne? Wenn du nach 8 Spieltagen irgendwo, ich meine, das ist quasi ein Drittel, ein Viertel der Saison, wenn du nach so einer Zeit da unten drin stehst, dann machst du dir halt schon Gedanken. Klar sind noch viele, viele Punkte zu vergeben und sind noch viele Spiele irgendwie da, aber letztlich hat man ja auch irgendwo seinen eigenen Anspruch und man den nicht erfüllt, dann ist es immer schwierig, wenn dann keine Änderung stattfindet oder wenn man das Gefühl hat, dass selbst beim Verein auch intern so ein bisschen ratst, Losigkeit herrscht, ne?
Ja. Nichtsdestotrotz, irgendwann musste Seoane gehen. Es war dann soweit, aber ich weiß auch, dass da die Stimmung eigentlich viele so pro Seoane noch war, ne? Viele haben gesagt, ey, wie können wir den abgeben? Der spricht alle Sprachen, der kommt doch mit den Spielern klar. Ist das nicht nur eine Phase irgendwie? Also ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt waren jetzt nicht alle komplett davon überzeugt, ne? Und es war schon eine ungewohnte Situation.
Ich war, glaube ich, einer der größten Kritiker des Ganzen, weil ich halt der Meinung war, dass der Seoane natürlich auch ziemlich gut bei uns ins Bild reingepasst hat. Wir hatten immer schon das Problem bei uns in den letzten Jahren in der Kabine, was Kommunikation angeht, was man da halt immer wieder durchgehört hat, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen. Und für mich war der Seoane ein Trainer, der das Ganze ein bisschen connecten kann, eben durch seine verschiedenen Sprachkenntnisse und durch die Erfahrung auch, die er schon in Bern sammeln konnte. Und dass man ihn dann halt wieder gehen lassen musste, hat halt irgendwie wieder ins Bild gepasst. Wenn irgendwo ein Schuldiger gesucht wird, ist es bei uns immer der Trainer und es wird nicht hinterfragt, ob vielleicht die Spieler einfach ein Problem sind oder ob die Mentalität der Spieler ein Problem ist oder die Zusammensetzung der Spieler, was auch immer. Und ich hatte ja den Seoane auch über den Kurvenrad, warst du ja, glaube ich, auch mit dabei. Wir hatten ihn ja, glaube ich, auch zum Gespräch quasi da, mit ihm gesprochen. Er hatte ganz gute Visionen, er hatte gute Werte, der hat sich gut verkauft und hatte auch eine Idee, was er mit Bayern 04 machen will. Deswegen fand ich das schon sehr schade einfach, dass man da wieder einfach die Lösung beim Trainer gesucht hat. Wenn man jetzt natürlich aus heutiger Sicht drauf blickt, das Beste, was hätte passieren können.
Ja, okay, bevor wir vielleicht dazu gehen, ne, stimmt natürlich, das ist irgendwie immer so das Gefühl, das Einzige, was gefühlt passiert. Aber ich finde, das war auch so ein Thema, wo ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass ja in der Fanszene auch was passiert ist. Dass, du hast es eben gesagt, Jordan, dass auch die Spiele, nicht viele Leute sind gefahren, Stimmung war jetzt auch nicht besonders gut, irgendwie war so alles Larifari. Aber dann gab es auch im Rahmen über die NK12 ein Treffen mit einigen aktiven Fanclubs, sag ich mal, so ein Querschnitt auch aus der Fanszene, wo man sich zusammengesetzt hat. Und auch, ich erinnere mich an ein sehr ratloses Treffen, wo viele auch einfach da saßen und irgendwie so nicht wussten, was passiert hier eigentlich gerade. Wir haben versucht, die Themen irgendwie so zu benennen, wo glauben wir daran, dass es liegt. Ich weiß, dass immer wieder dieses Thema Sprache auch ein Thema war. Die können sich auch gar nicht verstehen, die sind ihren Silos. Diese Mentalität fehlt, dieser Kampf, diese Leidenschaft, das ist alles irgendwie so herzlos. Und da ist ja auch dann der Brief daraus entstanden, den wir formuliert haben an die gesamte Vereinsführung, an sowohl die Geschäftsführung als auch die Geschäftsführung Sport, aber und da auch, glaube ich, das macht es dann irgendwie noch besonders, dass wir uns selber ja nicht rausgenommen haben, dass wir auch gesagt haben, okay, auch in der Kurve, im Stadion, in der Fanszene muss was passieren, damit sich die Situation einfach verändert. Also ich glaube, dass da, nur jetzt, du hast diesen Kritikpunkt gehabt, immer Trainer, 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 dass wir damit schon auch anstoßen konnten, dass das ein bisschen anders ist und nicht nur ein Trainerwechsel und dann geht es von neu los, sondern auch generell mal so ein bisschen alles durchgeschüttelt wird.
Dass sich im Verein einfach was verändert. Das, also wir reden ja auch immer von der Wohlfühloase für manche oder für Spieler. Das ist ja so eine Story, die immer, oder so eine Metapher, die irgendwie immer in den Raum geworfen wird. Aber es muss einfach im Verein oder es musste zu dem Zeitpunkt im Verein eine neue Ausrichtung irgendwie passieren. Es ging so nicht mehr weiter. Man ist ja quasi oder hat dabei zugesehen, wie die ganze Sache einfach gegen die Wand gefahren wird, so ein bisschen. Mhm. Ne?
Ich meine, das Wichtige war ja halt eben auch in der Sache, dass wir uns da halt nicht rausgenommen haben. Ne? Man kann immer Kritik selber üben, das ist immer ganz einfach. Man kann immer von außen mit dem Finger irgendwo den Daumen, sag ich mal, in die Wunde legen. Aber ich glaube schon, dass es auch ein bisschen von Stärke zeugt, wenn man sich selbst einfach in der Kritik nicht auslässt und wenn man halt auch selbst Forderungen an die eigene Fanszene stellt. Ich glaube, wir hatten den Brief ja in drei verschiedene Themenfelder aufgeteilt. Einmal eine Botschaft für die Vereinsführung, Geschäftsführung, Botschaft für die Mannschaft und Botschaft für die eigenen Fans. Und ich denke, wir haben damit halt schon einen ganz guten Nerv getroffen, weil wir halt in jeder dieser einzelnen Botschaften auch andere Themenfelder anführen konnten, die dann ein großes Gesamtbild abgegeben haben. Und man halt da auch gesehen hat, dass das Problem vielleicht nicht nur in der Geschäftsführung dann zum Beispiel liegt oder nicht nur in der Mannschaft, sondern unter anderem auch in dem, was die Geschäftsführung vorgibt. Thema Deutschkurs und so, was ja auch immer wieder ein großes Thema war, ist jetzt mittlerweile eingeführt worden, scheint auch sehr, sehr gut anzukommen, nach dem, was der Rolf uns ja jetzt auch letzte Woche im Kurvenrat erzählt hat. Und das sind halt alles so ganz viele kleine Themenpunkte, die man da einfach gebündelt hat. Ich glaube, wo man auch ganz, ganz viel Recht hatte und wo sich auch der Verein nicht vorgescheut hat, die Punkte dann auch anzunehmen. Und das muss man dem auch anrechnen, weil letztlich kann man so einen Brief schreiben, aber ob der dann angenommen wird, das ist dann natürlich, steht immer nochmal auf einem anderen Papier.
Ja, ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall auch gut durch den Verein ging, dass alle den Brief vorgelegt bekommen haben, der auch da ausgedruckt wurde. Und das hat man ja immer wieder gehört. Und tatsächlich, wir kommen jetzt gleich zum Trainerwechsel, wurde ja auch Alonso dann auf der Pressekonferenz darauf angesprochen, dass er auch diesen Brief bekommen hat, gelesen hat und ja, auch irgendwo verinnerlicht hat. Und der Titel des Briefes, ne, der war, finde ich, auch nochmal wichtig, gemeinsam für Leverkusen, dass wir immer gesagt haben, okay, es geht nur gemeinsam. Nur wenn hier alle an einem Strang ziehen und jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann kann der Erfolg kommen. Und ja, also deswegen glaube ich, war es schon einer der Schlüsselmomente auch, der auch mit einfach auch mit dazu beigetragen hat. Ein Puzzlestück von vielen, aber glaube ich schon irgendwo ein wichtiges.
Vielleicht nochmal zu dem Gemeinsamen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil letztlich ist es auch nicht immer nur aktive Fanszene und es ist auch nicht immer nur NK und es ist auch nicht immer nur der gemeine Stadiongänger, der Ultra, der Hooligan, der die Kutte. Es ist halt alle. Ne? Jeder braucht einfach jeden. Und wenn nicht alle zusammen an einem Strang ziehen und nicht alle irgendwie genau dasselbe Ziel irgendwie vor Augen haben, dann hast du unterschiedliche Strömungen im Stadion und das schadet dann letztendlich auch dem, was auf dem Feld passiert. Ne? Wenn die einen das wollen, die anderen das wollen, wenn man nicht diese verschworene Einheit ist, die der 12. Mann im Stadion in meinen Augen zumindest sein sollte, dann spiegelt sich das, glaube ich, auch im Basic quasi wieder im Fußball, weswegen wir alle da sind und in dem, was drumherum passiert, wie das Ganze organisiert wird. Und wenn man da quasi aus einem Rohr spricht, dann denke ich mal, ist das für den Verein auch durchaus kann ein Leitfaden sein, um einfach wieder auf die richtige Spur zu kommen.
Als der Trainerwechsel dann vollzogen war oder bekannt gegeben wurde, dass Xabi Alonso unser Trainer wird, muss mich erstmal kurz hinsetzen. Aber nee, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass du jemanden, der so eine Spielerkarriere gehabt hat und so, also in meinen Augen ein vorbildlicher Fußballprofi, der hat bei drei großen Vereinen seine Verträge alle beendet. Ne, also der hat nicht hier dieses Bäumchen Wechseldicht, hat alles gewonnen und so ein Kram. Man hat ja Achtung vor dem. Und da habe ich mir dann gedacht, was ist denn, wenn das jetzt hier nicht klappt und der das nicht schafft? Also so habe ich mir gedacht, was ist, wenn der jetzt hier seine erste Station direkt versiegt und das überhaupt nicht funktioniert? Aber es hat ja jetzt, Gott sei Dank, hat es ja trotzdem alles anders entwickelt. Nur am Anfang war ich mir überhaupt nicht sicher, ob das jetzt der richtige Trainer für diese Situation ist.
Ich wusste es auch nicht. Es ging mir tatsächlich ganz genauso, weil auch einfach so ein unerfahrener Trainer kam. Ne? Ich meine, Xabi als Spieler, du musst ihn überhaupt nicht in Frage stellen. Aber es ist was anderes, ob du eine Mannschaft auf dem Spiel einschwören musst oder aufstellen musst oder ob du selber Teil der Mannschaft bist. Ja. Und der hatte ja, wie gesagt, San Sebastian kam ja. Ist jetzt auch nicht so, als wäre das, ich sag mal so, die komplizierte Trainerstelle gewesen, zumindest wie ich das jetzt beurteilen kann. Und dann kommt er halt in die Bundesliga zu einer Mannschaft, die quasi in den Top 4 mitspielt, was ja in Spanien, wenn du da die Top 4 zusammenzählst, dann hast du halt Namen wie Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona und dann vielleicht noch Sevilla oder was. Und dann kommst du halt nach, und er war halt bei San Sebastian, dann kommst du halt nach Deutschland und hast halt direkt ein Schwergewicht an der Hand. Ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, ob das der richtige Trainer ist und ob es nicht vielleicht ein bisschen zu unerfahren ist, aber Chapeau Simon, kein schlechter Pick.
Ja, und wir haben ja dann auch nicht sofort ab dann gewonnen. Ne? Klar, wir haben das Schalke-Spiel dann, das Heimspiel gegen Schalke gewonnen, aber danach verlierst du zu Hause gegen Porto.
Ne? Und ich habe gegen Schalke hätte jeder gewonnen.
Dann verlierst du 5-1 in Frankfurt, spielst zu Hause gegen Wolfsburg unentschieden. Und dann kommt das Spiel so ein bisschen auch dieses Madrid-Spiel. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, dass wir da irgendwie einen Punkt holen in der Phase, in der wir uns da
Vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen rausarbeiten. Ich glaube, das hat halt auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, natürlich. Ne? Der Xabi kommt hierher, liefert nicht direkt ab, aber arbeitet schon in der Mannschaft und baut was auf, was dann wirklich auch nachhaltig über eine längere Zeit funktioniert. Und das ist mir wesentlich lieber als einen Trainerwechsel. Dann kommt der neue Trainer und gewinnt erstmal 4 Spiele. So. Und du denkst, wow, Trainerwechsel war das Beste, was wir hätten machen können. Mhm. Und dann ist er aber auch wieder Seoane. Wie lange war er Trainer? 1,5 Jahre, 2 Jahre oder so. Und dann ist er auch wieder weg. Und dann halt lieber sowas mit Nachhaltigkeit. Und ich glaube, der hat da schon die richtigen Strippen gezogen.
Mhm. Das passt jetzt thematisch nicht ganz, aber ich finde es schon eine spannende Fragestellung. Ne? Weil man hätte, so wie du jetzt argumentiert hast, auch bei Seoane argumentieren können, warum hat man ihm nicht noch mehr Zeit gegeben, was wir eben ja auch gesagt haben. Du hast selber gesagt, du warst eigentlich Kritiker. Ne? Warum hat das mit dem noch nicht funktioniert? Klappt aber jetzt mit Alonso. Das ist total spannend. Also ich keine Ahnung, weiß nicht, ob das überhaupt jemand beantworten kann. Ne?
Aber im Nachgang hätte ich gesagt, weil der Seoane dann zu dem Zeitpunkt, wo er die Zeit gebraucht hätte, wo es dann halt eben schlecht lief, war er schon zu lange da. Er war ja schon ein Jahr da quasi. Ne? Der hat ja so seine... Es ging ja quasi von gut nach schlecht und bei Alonso ging dann die Formkurve von nicht ganz so gut nach gut bis sehr gut. Also von unten nach oben immer besser als von oben nach unten.
Ja, das stimmt. Das ist ja, glaube ich, das sind so Phänomene, die man sich ja immer wieder fragt. Also warum ist eine Mannschaft gut, warum ist eine Mannschaft schlecht? Ne? Ja. Aber genauso, ich fand es so interessant gerade, weil genauso wie du gerade argumentiert hast, hast du ja eben argumentiert, dass es eigentlich schade war, dass Seoane dann weg war. Absolut. Aber na, das ist der Fußball.
Richtig.
Wie war das nochmal bei dem Spiel in Atletico? 8 oder 9 Minuten Nachspielzeit und dann noch ein Elfmeter und der wird dann gehalten und die treffen nochmal die Latte und schießen dann daneben oder was? Und wir waren von der Polizei begleitet auf dem Weg zurück zum Flughafen, weil da irgendwie Leute nicht reingekommen sind und da Stress war. Mhm. Wir dann da auch wieder von denen wie so Viecher durch die Stadt geführt wurden. Ja, das war auch richtig schlimm. Ja. Also Spanien, das muss man sich echt...
Spanien shit, das aber letztendlich hat das Spiel schon was mit der Mannschaft in dem Moment gemacht. Wenn du dann halt irgendwie in der Nachspielzeit noch den Elfmeter hältst, danach direkt glatte, dann wird der Ball, glaube ich, nochmal drüber geballert. Das hat, glaube ich, auch was Mentalitätsmäßiges mit der Mannschaft gemacht. Und ich glaube auch, dass der Xabi die richtigen Worte gefunden hat, um diese Situation entsprechend auch für die Spieler wertvoll zu machen.
Ja, definitiv, glaube ich, schon einer der entscheidenden Momente. Ich meine, es war dann das Festhalten des Unentschiedens, dadurch noch weiterkommen in Europa von der Champions League dann in die Europa League, wo es dann ja doch durchaus noch was weiterging. Also ich glaube schon, dass das so von der, wenn man sich so hochpusht, wenn man sich das vorstellt, innerhalb so einer Mannschaft, das einfach viel gegeben hat und da eine gewisse Freude da ist.
Ja, sonst hat überhaupt erst Monaco möglich gemacht, ne?
Ja, nächste... Also mit dem Erfolg bei Madrid ging es dann weiter in der nächsten Runde gegen Monaco. Ich glaube, im Heimspiel haben wir 3-2 verloren. Also eigentlich gar nicht so die allerbeste Voraussetzung, dann nach Monaco zu fahren, aber irgendwo auch nicht die allerschlechteste. Ich weiß damals, ich hatte Corona, ich konnte nicht fahren, ich lag richtig flach. Seid ihr Bus gefahren?
Ja, wir sind Bus. War wunderhübsch. Wir sind Busfahren, wir lieben Busfahren. Man weiß es ja. Ich fand es auch schade, dass wir die Saison nach Molde, also ich wäre gerne im Bus gefahren, aber in Neuner hätte ich mich nicht gesetzt, aber ich dir wie es ist, aber egal.
Viel zu gemütlich.
Nein, im Neuner, wenn du im Neuner die ganze Zeit aufrecht sitzen musst, irgendwie 24 Stunden hin und 24 Stunden zurück, ey.
Ich glaube, Leute haben im Neuner kaputt geschlafen, oder? Die haben Matratzen reingeschlafen.
Auf die Rückbank, egal. Nee, aber Monaco immer wieder herrlich. Wir waren ja vor ein paar Jahren auch schon mal da mit dem Bus. Das ist ja total üblich, wenn du da ankommst. Da ist ja quasi der Stadionausgang vom Gästeblock. Die andere Straße ist dann nicht mehr Monaco, sondern gehört zum Staatsgebiet von Frankreich. Und die wollen eigentlich auch gar nicht, dass du nach Monaco reingehst. Die Bullen, die schicken dich dann da irgendwie an den Steinstrand und wo so eine Weinbar ist, wo eine Flasche Wein irgendwie 80 Euro kostet oder so.
Ja, haben die dann keinen Zugriff mehr, weil es Frankreich ist. Das ist nicht mehr deren Problem. Ja, das ist nicht
mehr deren Problem. Aber das ist eigentlich immer ganz nett.
Man wird weitestgehend in Ruhe gelassen, das ist schon cool, muss man sagen.
Und es waren bei dem Spiel auch, ich denke mal, aufgrund der Vorlaufzeit, das war ja quasi im neuen Jahr das erste internationale Spiel, da waren relativ viele Leute, ich meine fast 1000, fast 1000 Bayer-Fans. Stimmung war gut, Spiel wurde gedreht. Ja, und am Mentalitätsmonster. Und dann gewinnen die dieses Elfmeterschießen und da war völlige Halligalli im Block. Leck mich am Arsch.
Eigentlich nicht. Und, nee, aber da schon. Wo ich mich auch gerade dran erinnere, ich meine, wir haben doch in der Saison relativ viele Elfmeter gehabt, die wir auch verschossen haben. Das war nämlich so, Alter, jetzt Elfmeterschießen.
Vor allem haben wir auch richtig viele Elfmeter gegen uns bekommen. Ne?
Ja, aber auch, ich weiß noch, dass so ein Gedanke war, Alter, jetzt Elfmeterschießen, wir haben so viele Elfmeter versemmelt, das ist doch, kann doch nicht wahr sein. So
nach dem Elfmeterschießen los und die prügeln einen nach dem anderen Ball souverän in die Maschen rein, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht.
Ja. Das war schon schön anzusehen und die Party war auch super danach. Ja. Da gibt's noch, ich fand auch die Videos, wer ist das, Diaby oder wer da so?
Fumpong, oder? Der so vom Block tanzt, war das, glaube ich. Ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Aber da gibt es auch ein paar geile Fotos.
Ja, das war auf jeden Fall sehr funny, man hat den richtig, also das war richtig erkämpft und richtig schön.
Und war halt auch endlich mal wieder so ein K.O.-Spiel, was du halt für dich entschieden hast und nicht ein K.O.-Spiel, wo du irgendwie... Ja, wo du halt ins Nachsehen hast. Das hat man gut getan, so ein Spiel auch einfach zu überstehen.
Ich sehe gerade, danach haben wir erstmal 3-2 zu Hause gegen Mainz verloren. Ne?
Ah, ja. Ja, irgendwie hat sich schon abgezeichnet, dass der Fokus auf Europa liegen wird.
Ah nee, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Das war nach dem Heimspiel gegen Monaco, haben wir 3-2 gegen Mainz verloren und haben dann das Rückspiel gehabt.
Und dann 1-1 gegen Freiburg.
Ja.
Dann gewonnen gegen Hertha, ja. Und dann ging es schon weiter. Das ging dann schon langsam Schlag auf Schlag, bevor es dann irgendwann richtig losging. Fenerbahce erstmal zu Hause. Relativ souverän 2-0 gewonnen.
Ja. Und ja, ich fand, also muss auch sagen, die sind glaube ich, also Fenerbahce mit dem Zug angereist sind die, glaube ich.
Sonderzug,
genau.
Sind die von Polen so auseinandergenommen worden.
Ja, an der deutsch-polnischen Grenze wurden die richtig hops genommen von einer BFE-Einheit und der ganze Zug leer und alles. Und ach,
das sind ja auch Weltuntergangsszenarien geschmiedet worden. Also.
Ja, natürlich. Ne? Und ja gut, es war dann ja schon fast zu erwarten, aber Fenerbahce ist natürlich für viele Anhänger von Bayer Leverkusen kein präferiertes Reiseziel, weil das ja vielleicht auch ein bisschen unangenehm werden könnte. Mhm. Dazu kam natürlich dann die Terminlage, das ist ich glaube wieder 2-3 Wochen oder wenn so, überhaupt vom Spiel war und die Anzahl an Bayer-Fans, die sich dahin bewegt hat, die war ganz schlimm.
Vor allem, wenn du dir auch überlegst, dass Ferencvaros fürs Hinspiel 2 Wochen Planungszeit hat, dann kommen die da mit dem Zug an, machen den Block mit 2000 Leuten voll oder was. Und dann hast du quasi 3 oder 4 Wochen Zeit. Und aber das ist halt...
Also wir hatten wir nicht auch einen Zug geprüft, aber das ging nicht, ne?
Ne, das ging nicht.
Was war nochmal der Grund dafür, dass der Zug nicht
geklappt hat?
Zeit.
Und bei denen ist das, aber in Ungarn scheint das anders zu funktionieren.
Mhm. Und war nicht auch bei irgendeiner...
Du hast vielleicht auch bei Ferencvaros eine andere Verbindlichkeit, wenn du sowas anfragst. Die haben den Zug einfach gebucht und dann wird der voll. Wir müssen halt
aber war nicht irgendwas auch mit Durchfahrt durch irgendein Land, wo man hätte irgendwie Ordner stellen müssen, was?
Und nee, das ist immer, wenn es nach Italien geht, da gibt's so Richtlinien, dass da mussten doch auch mal die Gladbacher so eine Schulung machen.
Ja, damit die so Ordner stellen konnten,
aber das wird mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gemacht. Also ich glaube, ein Sonderzug nach Italien können wir uns fast auch in Zukunft abschminken. Das wird da aufgrund der Gegebenheiten fast unmöglich sein, leider.
Ja. Aber okay, viel zu wenig Leute definitiv da gewesen. Ich meine, die Leute, die da gewesen sind, ich meine, ihr könnt ja mal beschreiben, wie sich auch so eine Bustour nach Budapest anfühlt, wenn der falsche Bus kommt, man 4 Stunden warten muss.
Ja, Ferencvaros. Der Bus kam, es war der falsche. Oder wir hatten dann zu wenig Plätze. Und dann musste tatsächlich ein neuer Bus organisiert werden. Und wir sind dann so lange noch einen trinken gegangen. Das hatte dann zur Folge, dass wir 4 Stunden später alle ziemlich stralle in den Bus eingestiegen sind. Und dann hatte das aber auch wiederum zur Folge, dass wir erst um 7 Uhr in Budapest abends waren vor dem Spiel. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Busfahrer ihre Uhrzeit einhalten mussten. Und das hatte zur Folge, dass wir erst um 4 Uhr morgens aus Budapest zurückgefahren sind. Und wie gesagt, um 4 Uhr an einem abgemachten Treffpunkt von da aus wieder Richtung Heimat gefahren. Und waren natürlich dann auch wieder noch viel später zu Hause als eigentlich geplant. Leute, die dann irgendwie noch Spätschicht oder Nachtschicht am nächsten Tag hatten die mal, dann alle am Telefonieren und mein Gott, ey, das war wirklich herrlich, kann man nicht anders sagen. aber sowas passiert halt. Aber auch wieder, wir fahren gerne Bus, wir lieben Busfahren. Ich kann da nur Werbung für machen. Fahrt mehr Busse, mietet euch Busse und fahrt damit zu den Spielen, das ist einfach herrlich.
Ja, bevor es dann weiterging, also ich meine, wir sind dann relativ souverän weitergekommen in Budapest, gab es zu Hause auch noch ein Spiel, das war auch so ein Highlight der Rückrunde, Bayern München zu Hause.
Wow, krankes Spiel gewesen.
Richtig krankes Spiel gewesen. Wow. Ich glaube, da hat man auch, also ich erinnere mich auf jeden Fall auch eine geisteskranke Stimmung, weil alle richtig heiß und motiviert waren. Und auch natürlich, wie dieses Spiel gewonnen wurde. Also Ergebnis war 2-1. Zweimal Elfmeter für uns nach Videobeweis. Zweimal relativ ähnliche Situationen. Adli, der gefoult wird, aber dann eine gelbe Karte kriegt. Gesagt wird, nee, du hast da eine Schwalbe gemacht. Dann schaltet sich der Videobeweis ein und es gibt doch Elfmeter. Also quasi schon auch zwei eklatante Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Und ja, wir haben danach ja auch immer wieder unser bekanntes Banner gezeigt gegen den Videobeweis. Wurden dafür auch ziemlich hops genommen öffentlich.
Ja, die Leute meinen, dass sie uns hops genommen haben. Aber letztlich muss man ja halt auch sagen, also ich meine erstmal diese zwei Videobeweis-Dinger. Klar, der Videobeweis hat da erstmal eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter korrigiert. Ich persönlich bleibe trotzdem Anhänger der Tatsachenentscheidung, weil letztlich, wo gehobelt wird, fallen Späne, Fehler passieren überall. Und ich brauche kein allglattes Fußballerlebnis, wo alles sauber und rund ist, aber das mal nur nebenbei. Was ich aber viel interessanter fand, ist, wie sich dann im Nachgang verschiedene Medien, auch verschiedene Fans zu dem Videobeweis-Banner geäußert haben. Also ich kann nicht verstehen, wie man auf der einen Seite sagen kann, ihr haltet das Banner hoch und kritisiert den Videobeweis, aber auf der anderen Seite feiert ihr dann das Tor. Das sind für mich einfach zwei vollkommen unterschiedliche Themen. Weil ich gegen etwas sein kann, wie der Sport aufgezogen oder wie der Sport durchgeführt wird. Aber ich bin ja trotzdem noch Fan meiner Mannschaft und freue mich, wenn meine Mannschaft auch durch eine Regel, die ich nicht unbedingt pralle finde, in Führung geht. Die Emotionen bleiben ja trotzdem. Und bloß weil ich gegen den Videobeweis bin, der mir jetzt einen Elfmeter ermöglicht, kann ich ja nicht einfach, also stelle ich mich ja nicht hin und sage, das Tor, was daraus fällt oder fallen könnte, ist mir egal. Mir geht es darum, dass wie dieses Tor entstanden ist, dass ich das nicht gut finde. Dass ich es aber gut finde, dass meine Mannschaft trotzdem führt und trotzdem gewinnt, sollte eigentlich auch jedem klar sein. Und wer sich dann im Nachgang irgendwie da hinstellt und uns irgendwie eine Doppelmoral vorwirft, weil wir auf der einen Seite das Banner hochhalten und dann das Tor trotzdem feiern, dem ist halt meiner Meinung nach einfach nicht zu helfen. Weil das Thema, also das ist einfach ein bisschen zu kurz gedacht. Damit macht man sich verdammt einfach. Und das zeigt halt auch einfach, dass die Leute gar nicht bereit sind, wirklich in dieser Thematik in Austausch zu gehen oder generell mal drüber nachzudenken, was denn überhaupt hinter dem Protest steht, beziehungsweise wie man einen Protest durchführt und wie man auch seine Meinung zu einem Protest gestalten kann. Und das ist, ja, fand ich, also ich musste sagen, ich habe mich auf der einen Seite geärgert, ich habe auf der anderen Seite ganz viel geschmunzelt, weil ich immer wieder überrascht bin, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber wie viele dumme Menschen es auf der Welt gibt, die halt einfach nicht von der Tapete bis zur Wand denken. Und drittens muss ich dann auch sagen, dass es mir hinten raus auch irgendwo egal ist, weil auch niemand von den Leuten, die sich im Internet oder von der Presse oder irgendwo öffentlich dazu äußern, auch nur im Ansatz die Courage haben und mal mit dir selber ins Gespräch gehen. Und dann einfach sagen, pass mal auf, ich komme jetzt mal zum Eck und dann reden wir mal darüber, was das Videobeweisbanner soll. Stattdessen wird sich halt im Internet das Maul zerrissen.
Also was ich nicht verstehen kann, ich glaube, wenn man regelmäßig ins Stadion geht, also der Videobeweis killt ja einfach alle Emotionen. Also das ist doch das, was den Sport ausmacht, warum man fasziniert davon ist, weil man sich freut, weil man jubelt, aber seitdem es den Videobeweis gibt, du bist ja immer, und zählt es jetzt, kann ich mich jetzt freuen? Und ich finde das, also gut, jetzt gab es andere Situationen jetzt in den letzten Wochen, wo man schon krasse Jubel miterlebt hat, so in den letzten Minuten, das ist schon nochmal ein Highlight gewesen. Aber voll oft ist es ja einfach mittlerweile so, dass man immer denkt, kann ich jetzt jubeln, kann ich mich jetzt freuen oder muss ich jetzt erstmal warten, bis der Videobeweis ist? Das macht das Spiel aus meiner Sicht total kaputt und auch die Diskutiererei danach und die ganzen Diskussionen an sich um die Entscheidung sind ja nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Ne? Also dann wird ja auch weiter das, also ich finde es weiter.
Wenn man etwas fairer gestalten will und sich trotzdem noch Fehlentscheidungen einschleichen, trotz der Tatsache, dass da drei Leute vor einem Bildschirm in Köln unten auf dem
so nämlich.
sitzen, dann muss ich halt hinterfragen, ob das System so, wie man das gewählt hat und wie man das im Fußball implementiert hat, ob das sinnvoll ist.
Das macht aus meiner Sicht auch einfach...
Ja, da unterbrichst du das Spiel für 5 Minuten, da gucken 4, 5 Leute über den Bildschirm und trotzdem hast du noch eine Fehlentscheidung, beziehungsweise Entscheidungen, die auch einfach nicht stringent gefällt werden. Wenn das eine Spiel, in dem einen Spiel ist es ein Handspiel, im anderen Spiel ist es kein Handspiel, dann muss ich halt einfach schaffen, dass ich irgendwo einen Parameter finde, der diese Regel ganz klar einfach reguliert, ja. Um das mal blöd zu sagen, ja.
Ah, definitiv.
Es macht einfach ganz viel kaputt. Ja. Das ist der Punkt einfach. Ja. Aber ihr habt es jetzt ja gerade schon äußerst gut beschrieben.
Ja, ja, definitiv ein Highlight nochmal gewesen, dass das Spiel gewonnen wurde. Ich habe danach dann eher wieder Europa interessant. Wir spielen Mitte April, kommen so langsam wirklich in eine heiße Phase dann gegen Union San Giras erstmal zu Hause. Große Choreo vom Spiel. Erstes Mal Pyrotechnik auch seit langem wieder im Heimbereich.
Organisiertes Pyrotechnik
im Heimbereich, ja. Passend zu einer Choreo, die durchgeführt wurde. Ja. Eins auch der schönsten Bilder, würde ich sagen, was so in dem Jahr irgendwo erzeugt wurde.
Das wurde sogar vom Verein gepostet.
Okay. Immer wieder, heute noch.
Immer, das ist absolut geil. Der Bayer postet Fotos mit Pyro, herrlich.
Ja, der Hype war da auf jeden Fall schon, der war schon da, weil du hast auf einmal im K.O.-Spiel auch wieder einen Gegner bekommen, der dann nicht, dich quasi, ich sag mal, vom Kopf her verzweifeln lässt, sondern es war halt einfach ein machbares Los oder ein Ding, was du auch einfach gewinnen musst. Fährst du nach Saint-Gilloire.
Und da war die Luft am Brennen.
Da war die Luft am Brennen schon.
Boah, war richtig Feuer drin bei dem Spiel. Die Leute waren so motiviert, das ganze Stadion, überall saßen Bayer-Fans. Es gab ja diese Kartenproblematik, das war einfach
krass. Das war auch, was auch krass war, muss man ja auch sagen, das war, glaube ich, das erste Spiel, wo ich das dann mal so richtig wahrgenommen habe. Es hat sich zwischen Xabi kommt und wir spielen jetzt, ich glaube, das war das Achtelfinale, wenn ich es richtig
gucke. Viertelfinale.
Und wir spielen Viertelfinale Europapokal, da hat sich auch was an den Auswärtsfahrerzahlen getan. Einfach, da hat sich was an der Nachfrage der Karten getan, da hat sich was daran getan, wie die Leute Bock hatten, auch wieder zum Bayer zu gehen, wie die Leute auch Bock hatten, da wieder Teil zu sein.
Wobei, das würde ich ganz ehrlich, ich unterbreche, aber Björn hat es gerade angesprochen, ne? Wir hatten diese Kartenthematik. Es hieß erst, es gibt nur 1200 Karten. Ich weiß, dass noch richtig viel diskutiert wurde, weil die sich nämlich quergestellt haben, weil die haben ja auch in dem Jahr gegen Union gespielt. Union hat 2000 Karten bekommen und dann haben wir ja die ganze Zeit gesagt, ey, warum hat Union so viele Karten bekommen und wir kriegen jetzt so wenig Karten? Ne? Und dass da nämlich zum ersten Mal auch anfing, okay, wo fängt man jetzt an? Wer kriegt Karten? Und da muss ich ja sagen, hat Benefiel das gut hinbekommen, fand ich in letzter Zeit gut hinbekommen, wer kriegt Karten? Dass geguckt wurde, okay, die Leute, die erstmal alles international gefahren sind, die kriegen safe ihre Karte. Danach, du hast mindestens ein Spiel international gesehen, du hast deine Karte sicher, dass die so Gruppen gemacht haben und geguckt haben, dass die Leute, die aktiv waren, gefahren sind. Aber du hast natürlich recht, ne? Man hat gemerkt bei dem Spiel, dass auf einmal ganz viele Leute wieder da waren, die man viele Jahre nicht gesehen hat, ne? Die auf einmal aus ihren Löchern wiederkommen, weil sie merken, hier passiert wieder was.
Du hast das auch an der Zusammensetzung der Leute, die da waren. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Da waren sehr, sehr viele Leute. Man kannte eigentlich sehr, sehr viele Menschen. Ne? Bei anderen Spielen ist es oft so gewesen, dass oder je nachdem, wo du spielst, dass du im Gästeblock kommst und immer wieder Situationen hast, da viele Unbekannte stehen. Mhm. Bei dem Spiel war das anders. Es hatte so den Eindruck, als dass die Leute sich zusammenrotten würden wieder, weil sie merken, dass irgendwas geht, dass was passiert.
Ja, und dann, ich weiß auch noch, dass auch Sponsorenkarten rumgingen. Da hat man nämlich noch, weil wir waren ja im Oberrang da hinterm Tor und wenn man quasi aufs Spielfeld guckt hat, hinten links waren auch Bayer-Fans, wo es dann so Sponsorenkarten gab, wo sich drüber eingedeckt wurde. Also es hat auch schon angefangen, dass die Leute geguckt haben, okay, welche anderen Wege gibt es?
Auch mit das erste Mal, ne? dass Bayer-Fans quasi so richtig organisiert alternativ versuchen, im Stadion Plätze zu ergattern.
Zumindest das erste Mal nach einer längeren Zeit. Ja, also, es gab schon ein paar Momente, wo das schon mal war. Ne? Also ich erinnere mich da an so ein paar Spiele. Gladbach muss ich jetzt auch dran denken, in der einen Saison, wo irgendwie 7000 Leute in Gladbach waren. Ne? Das war auch ähnlich. Aber da definitiv jetzt in der kürzeren Vergangenheit auf jeden Fall. Der Anreiseweg war ja auch ein bisschen, dass eigentlich der Plan war, in die Stadt zu kommen, was so semi gut war. Aber okay, wir haben da noch eine andere Alternative finden können.
Ja, wir sind in Maastricht, ne? Wir waren vorher in Maastricht, haben uns da ein paar Bier
getrunken. Eigentlich war es wild, ne? Weil man, ich meine, man könnte das jetzt mal ja auch nochmal, vielleicht ja auch ganz interessant, nochmal ein bisschen aufdröseln, weil wir hatten uns ja dazu entschieden, einfach mit dem Zug, wir wollten ja eigentlich schon früh nach Belgien fahren. Dann hat man uns ja von Seiten der belgischen Stadt und den belgischen Behörden über den Verein mitteilen lassen, wenn ihr irgendwo anders auftaucht als im Stadionumfeld, dann geht ihr sofort ab. Dann, wir wollen euch nicht in der Stadt haben, dann machen wir euch direkt dingfest. Und daraufhin hatten wir ja uns entschieden, quasi über Holland nach Belgien zu fahren und sind dann nach Maastricht gefahren, auch weitestgehend, also was heißt weitestgehend, eigentlich grundsätzlich ohne Vorfälle. Allerdings fand das dann die holländische Polizei nicht so pralle, dass wir uns in Maastricht niederlassen wollten. Und dann haben die uns ja in Maastricht am Bahnhof quasi nicht aus dem Zug rausgelassen.
Ja.
Und dann musste erstmal mit dem Bürgermeister in Maastricht besprochen werden, ob wir überhaupt dort aussteigen dürfen und ob wir da bleiben dürfen.
Guck mal, das habe ich schon wieder komplett verdrängt.
Absolut, absolut irre gewesen, wie das damals gelaufen ist. Und letztlich ist das ja dann, letztlich haben wir ja dann dort die Möglichkeit, nachdem wir ein bisschen hin und her diskutiert haben, denen erklärt haben, pass auf, wir wollen ja bloß ein bisschen was Bier trinken, ein bisschen kneipen und dann fahren wir halt weiter. Durften wir dann auch in die City und es ist ja eigentlich auch alles ganz entspannt gelaufen. Ich glaube, die Polizei selber hatte aber noch Probleme damit, dass es wohl in den letzten Monaten in Maastricht dann doch auch ein paar Gruppen gab, die sich fußballtechnisch sehr aktiv gezeigt haben und hatten entsprechend irgendwie Angst, dass es da quasi zu Vorfällen mit der heimischen Fanszene kommt, die uns ja dann dort auch tatsächlich mal kurz kontaktiert hat, die ja tatsächlich auch mal kurz am Treffpunkt waren, aber letztlich ist ja dann, wir waren einfach zu viele für die, glaube ich, in dem
Fall. Ja. Aber es war trotzdem ein netter Ausflug, trotzdem, muss man sagen.
Definitiv, schöner Nachmittag
gewesen. Wir haben das Beste irgendwie draus gemacht. Ich meine, in Belgien ist es
auch ganz geil, maastrichter Innenstadt, muss man ja auch sagen. Schwierig. Absolut geil. So, wir haben da unsere Getränke zu uns genommen, wir haben ein bisschen was gegessen, wir haben einen schönen Vormittag gehabt oder Mittag und dann sind wir weitergefahren, war doch alles eben top.
Und dann waren wir da noch relativ zeitig, glaube ich, dann schon am Stadion und wie gesagt, da brannte die Luft. Man hat richtig gemerkt, wie alle Leute heiß wie Frittenfett sind. Das war schon ein sehr geiles Gefühl, also muss ich sagen.
Also viele zivil eingesetzte Polizisten, die dann unter die Fans gemischt wurden. Und man gesehen hat, sind am Stadion angekommen. Und dann war ja rechts, war da so ein Pulk von 10, 15 Leuten, die halt relativ normal aussahen. Man hat halt gesehen, dass das quasi Zivis waren, die dann Stück für Stück quasi in die Fans reingeschleust wurden und ins Stadion mitgebracht wurden.
Kann ich mir so schön, ja?
Ehrlich gesagt. Verrückt.
Ja, absolut verrückt. Ja, 4-1 dann gewonnen. Und auf einmal
stehen wir im Halbfinale einfach.
Stehen wir im Halbfinale.
Unglaublich.
Und dann, also bevor wir jetzt über Rom reden, ich meine, ich könnte schwören, ihr habt es vergessen, aber es war auch noch...
Du sagst nur Rom, ich habe sofort wieder Gänsehaut, aber guck mal weiter im Text.
Nee, wir haben ja noch gegen Köln zu Hause verloren.
Ja, aber wie, also was hatte noch das alles zur Folge? Wir haben das Spiel wieder vorverlegt. Stimmt, das war ja eigentlich so. Sonntag.
Drama, ey.
Oh Gott, du hast recht.
Ich habe es nämlich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Gelegt. Ja, ja, Mann. Ja,
da gab es ganz viel Mimimi von der anderen Rheinseite, ne? Oh nein.
Ja. Gott. Aber ich weiß auch noch genau, wie das irgendwie rumging, weil eigentlich hat ja hier Bayer Gastro das geleakt, weil die ja schon den Leuten geschrieben haben, hier droht eine Spielverlegung und dann irgendwie diese Mails rumgingen,
ja.
Obwohl irgendwie noch gar keiner was davon wusste.
Stimmt.
Ja, und auf einmal wurde so ein Bundesligaspiel einfach von Sonntag auf Freitag vorverlegt, weil wir in der darauffolgenden Woche dann das Auswärtsspiel in Rom hatten, damit man mehr Zeit zur Regeneration hat. Ja, und dann hat man schon mal zu Hause verloren.
Ich weiß auch gar nicht, warum man sich da Deutschland, also innerhalb Deutschland, ich meine, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass man sich dann auf der anderen Rheinseite darüber ein bisschen aufregt, aber ich glaube, der Aufschrei war ja generell groß in Deutschland, dass da ein Spiel vorgelegt oder umgelegt werden soll. Und ich persönlich finde eigentlich, wenn es darum geht, dass eine deutsche Mannschaft international Erfolg haben kann, was wir uns ja irgendwo auch alle wünschen, dann kann man auch mal ein Spiel vorverlegen, insofern das halt wirklich zu keinem größeren Problem auf irgendeiner Seite führt. Und da muss man nicht so tun, als hätte Bayer Leverkusen irgendeine Lobby in der DFL oder im DFB, die dann quasi ausgenutzt wird und zu unseren Gunsten quasi genutzt wird. Das ist halt,
ich meine, wenn die das mit dem Spiel machen würden, was 500 Kilometer, 300 Kilometer, 400 Kilometer Reiseweg hat, dann sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Aber aufgrund der dann doch bestehenden Nähe, ich meine, klar, man redet jetzt auch ein bisschen aus der Position heraus, wir sind Bayer-Fans, das ist natürlich gut für uns gewesen, ja, keine Frage, aber trotzdem, ich finde, das ist jetzt auch nicht so dramatisch gewesen.
Wir haben ja dann auch 3 Punkte abgegeben, das hat mir mehr weh getan.
Ja, absolut. War ja für die anderen, ist es doch besser gelaufen als für uns. Aber dann in Rom auch nicht unbedingt.
Ja. Ja, aber ist dann krass, ne? Darauf folgende Woche, donnerstags dann, 11.05.
Aber ich glaube, da habe ich in Rom, glaube ich, gar nicht dran gedacht. Keine Minute habe ich gedacht. Das war das, also das war eine so der Derby-Niederlagen, die aufgrund der Situation so ein bisschen untergegangen ist.
Hast du hingenommen.
Man hat sie hingenommen, so, ne?
Bei den anderen kannst du es eh nicht, aber es war halt, es gab Größeres, ausnahmsweise.
Aber abgefuckt hat mich trotzdem sehr.
Ja, 11.05. Rom auswärts.
Krass.
Ist schon krass gewesen, ne?
Ja, war krass. Wirklich.
Ich war nicht da, ich muss, da kann ich leider nicht viel zu sagen, außer das, was ich von anderen Leuten gehört habe.
Ja, knapp 3000 Bayern-Fans haben sich dann, also ist ja auch vom 20.04. bis 11.05. immer okay, knapp vier Wochen, da ging es dann, dass sich einige, klar, Rom ist auch leichter dann zu erreichen als Budapest, definitiv, aber war schon krass, was in der Stadt alles auch unterwegs war.
Aber ich fand es auch teilweise hart, was da teilweise Leute für Flüge bezahlt haben.
Mm.
900, 800, 1000 Euro. Ich stand unten kurz vorm Spiel und da kam der Pascal Dirkes, der wohnt in Japan, der ist sogar aus Japan zum Halbfinalspiel nach Rom geflogen gekommen.
Ah, krass.
Auch ein Bayer-Fan.
Spätestens da hat man, glaube ich, gemerkt, dass das alles irgendwie so Realität wird. Also ich glaube, wir sind ja auch alle irgendwie so auf heißer Nadel gelaufen, was Organisation und Planung und so angeht. Weil wir hatten ja dann nicht nur das Spiel in Rom. Das war ja auch krass, weil das einmal klar, das Heimspiel stand an und die Planung rund um das Heimspiel. Aber wir mussten ja auch schon ein potenzielles Finale planen. Also das werde ich auch nicht vergessen, wo auf einmal dann kam, ja, wir müssen jetzt schon mal um eine Sammelbestellung fürs Finale sprechen und wollt ihr eigentlich auch eine Choreo machen und wie soll die Choreo aussehen? Welcher Block? Wie soll das organisiert werden? Wo du gedacht hast, so, Alter, erstmal sind wir noch gar nicht im Finale.
Ich habe gar keinen Bock, eigentlich damit auseinanderzusetzen. Ne?
Aber musst du. Aber das ist halt der ganz normale Ablauf bei der UEFA. Sobald das Halbfinale feststeht, kriegen alle Halbfinalteilnehmer dieselben Unterlagen zugeschickt.
Ja,
quasi. Und jeder muss sich darauf vorbereiten, dass er eventuell Finalist wird. Und das, genau wie du gerade beschrieben hast, das kam auch auf uns zu. Das heißt, wir haben Kartenbestellungen abgegeben. Ne? Die Choreo, das ist so, also das war so weird ein bisschen.
Anreise auch.
Und gleichzeitig.
Anreise, ja, das war das mit dem Zug. Da hatten wir einen Zug. Ja. Da sollte ein Zug fahren.
Und es gab auch geblockte Flieger. Ne? Es gab 10 Flieger, die geblockt waren, die man auch hätte. Das war auch krass.
Ja, und gleichzeitig reden wir halt darüber, dass wir uns für ein Halbfinale zu Hause über Treffpunkte unterhalten müssen, Klagen einreichen müssen und quasi den Tag, Vatertag by the way, den einfach ordentlich planen müssen und uns da echt von der Stadt quasi alle Steine in den Weg gelegt wurden, die auch nur irgendwie möglich waren.
Ja, das kann man so sagen. Aber jetzt nochmal, um auf das Spiel in Rom zu kommen. Erstmal auch da wieder den Treffpunkt, den wir da bekommen haben. Wieder. Du wirst halt so wie immer international irgendwo in der Ecke abgestellt, kriegst dann Bierverkäufer für 8 Euro für so eine Plörre oder sowas. Und dann wirst du da mit dem Bus gefärscht und die Einlasskontrollen auch wieder scheiße. Dann tun die so, als wenn die Fotos von dem Banner nicht bekommen hätten, die da vorher hingeschickt werden müssen. Das ist in Italien halt auch irgendwie immer ein Kampf mit allem. Aber als man dann im Stadion war und dann auch die Mannschaft das erste Mal, bevor sie sich warm gemacht hat, in den Trainingsanzügen quasi das Spielfeld getreten hat, da hast du auch wieder sofort gemerkt, heute geht was. Die Leute, die haben Bock, alle sind höchst motiviert. Ich meine, klar, du spielst im Halbfinale, aber das war auch wirklich krass. Und dann, je näher es dann zum Spiel auch hinging und ich meine, klar, das, was die Römer da fabrizieren, das ist natürlich schön und toll, aber ich finde es gar nicht so mega krass, weil es ist halt irgendwie, am Anfang läuft halt Musik und während dem Spiel war dann halt auch nicht mehr viel los. Ne? Also ich finde, da wird immer, die Videos davon, da wird irgendwie immer erzählt, ja, hier die Stimmung in Rom und toll. Und ich meine, das sind krasse Bilder und das sieht auch toll aus, keine Frage, es ist beeindruckend. Aber
das sind halt die 5 Minuten vorm Spiel.
Das sind halt diese 10, 5 Minuten
vorm Spiel. Ich finde halt krass, was trotzdem, also ich kenne mich in Italien nicht so krass aus, dass ich mich damit so beschäftige, ne? Aber wenn du dich erinnerst, wo wir 2015 und 2016 haben wir ja schon mal in Rom gespielt, erst gegen Lazio, da war das Stadion quasi komplett leer. 2016 dann gegen AS Rom war schon ein bisschen mehr, aber ja nicht ansatzweise so, wie es dann jetzt in einem Halbfinale war. Ne? Da, in dem Vergleich war es halt schon nochmal krass, dann ein drittes Mal da zu sein und du hast dreimal komplett anderes Erlebnis und das war schon beeindruckend. Ne? Und auch also was ich halt auch, was man auch sagen muss, war ja schon, also dass da dann Bierflaschen mit Pisse voll in den Block fliegen, Geld in den Block fliegt und so, das war halt auch schon krass. Also irgendwie hat es natürlich auch, ich fand es irgendwie hat es Scham gehabt, dass es so geil assi war. Ja. Aber es ist halt auch schon, keine Ahnung, wenn du von so einer Pissflasche getroffen wirst und so, ist halt auch schon verdammt ekelhaft. Und zu asozial, aber irgendwie hat es auch irgendwie dann so eine
Situation. Das ist immer geil, wenn irgendwelche Familienväter oder irgendwelche anderen Leute oder irgendwie am liebsten sich mit denen da rüberklettern wollen und mit denen boxen wollen. Das ist so geil zu sehen, wenn der Pöbel ausrastet. So nach dem Gefühl, ne? Ja, aber geil.
Ja, war schon.
War ein geiles Erlebnis.
Ja, aber da sieht man halt eben auch, Halbfinale zieht halt auch in Rom. Ne?
Ja, definitiv. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 1-0 dann verloren, aber irgendwie in einem Spiel trotzdem. Also generell gute Stimmung und die Leute haben Bock gehabt.
Ja, weil du hast das Halbfinale noch nicht verloren. Ne? 1-0 kannst du zu Hause drehen. Stand da.
Ja, definitiv.
Das ist nichts, was du nicht mehr irgendwie ändern kannst. Ja. Du hast kein 3-0 verloren, wo du dir denkst, wird schwierig, sondern es war halt. Wir hatten ein Tor zu Hause gereicht, erstmal für die Verlängerung. Ne?
Ja, und wir haben uns dann, also wir haben uns, glaube ich, schon bevor wir nach Rom gefahren sind, mit dem Heimspiel beschäftigt. Auf jeden Fall. Das war alles in der Planung.
Ist auf den Vatertag gefallen.
Genau, es ist auf den Vatertag gefallen und wir haben uns eigentlich schon relativ frühzeitig darüber Gedanken gemacht, wie wir diesen Tag gestalten wollen. Ich meine, es ist eine besondere Situation, dass erstmal ein Halbfinalspiel, dann ist aber auch noch Feiertag. Das heißt, die Leute, ihr habt
alle nichts zu tun.
Alle frei. Es ist nicht so, wie sonst alle arbeiten, irgendwie hasseln, dass du noch so, ne, noch rechtzeitig ins Stadion kommst. Und da wollten wir einfach das Maximum rausholen. Und der Grund war dann einfach dafür, dass wir eine Kundgebung, eine Demonstration in Wiesdorf anmelden wollten, die uns dann aber verwehrt wurde. Ne? Also die hatten dann noch vorgeschlagen, dass wir uns ja an der Schusterinsel noch mal antreffen könnte oder in eine Bahnstadt, wo irgendwie da an dem Basketballplatz, wo nichts los ist und dass man von da laufen könnte. Aber wir haben halt einfach den Standpunkt vertreten, dass wir uns, also uns ist klar, dass da auch der Gästetreffpunkt ist. Aber wie kann es sein, dass wir da hinten anstehen müssen in unserer eigenen Stadt? Wie kann das sein?
Und das während wir, wie du gerade schon gesagt hast, in Rom oder auch in ganz anderen Städten, Turin damals, irgendwo in irgendwelchen Parks abgeladen werden. Da sind ein paar, zwei, drei Stände aufgebaut. Und wenn du aufs Klo musst, kannst du entweder hinter einen Baum gehen oder du hast das Glück, dass du in einem von den zwei Dixi-Klos Platz findest, die für 5 Busse da bereitstehen.
Ja, und am besten kommen die Bullen noch zu dir, wenn du in den Busch gepinkelt hast und wollen die mitnehmen oder dir irgendeine Strafe reindrücken. Ja, das ist ja alles. Deswegen haben wir uns halt für Wiesdorf entschieden und das wurde halt dann, wie gesagt, wurde uns verwehrt. Daraufhin haben wir uns einen Anwalt gesucht und dagegen geklagt. Mit einer einstweiligen Verfügung,
glaube ich. Letztendlich ging es halt darum, einfach mal herauszuarbeiten, dass es nicht sein kann, dass wir hatten ja eine Demonstration angemeldet, dass das Deutsche oder dass die Meinungsfreiheit in Deutschland quasi dem Treffplatz eines Gäste-Fan-Anhangs irgendwie weichen muss. Letztendlich war das ja der Punkt. Und wenn es nicht so kurzfristig gewesen wäre, war das ja auch so, dass das Gericht quasi für uns entschieden hätte. Aber aufgrund der Kurzfristigkeit hat das Gericht gesagt, wir lassen es diesmal noch so bestehen.
Genau.
Aber wir verpflichten die Stadt und den Verein für die Zukunft
Polizei,
dafür die Zukunft eine Lösung zu finden.
Richtig. Und das war quasi, also das hat uns am Ende alles zusammen über 5.000 Euro gekostet. Weil die Klage wurde ja dann auch nochmal weiter ins OVG geleitet. Und das OVG hatte ja dann das letzte Wort quasi. Und die sind ja auch die gewesen, die dann entschieden haben oder drunter geschrieben haben, dass es zu dieser Lösung kommen muss. Ne? Mhm. Und das ist halt also aus der Sicht natürlich, obwohl wir da verloren haben, eigentlich trotzdem ein Sieg, weil du quasi schwarz auf weiß da stehen hast, dass die Stadt und die Polizei sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ne? Und Randnotiz tatsächlich, es gab jetzt letztens, da waren auch Michi, also Hase und ich, bei einem Treffen mit der Stadt, mit der Polizei, wo es darum ging, dass uns die Möglichkeit geboten wird, auch mal zum Wiesdorf zu treffen und dass wie man einfach damit in Zukunft umgehen wird. Und das ist schon mal positiv auf jeden Fall.
Ja, klar, man ist ja auch zu einer Lösung gekommen, aber vielleicht kann man auch da nochmal ein bisschen reingreifen, kann halt auch einfach sagen, dass es schon sehr fragwürdig ist, wie Stadt und Polizei in dieses Gespräch reingegangen sind, weil letztlich war klar, warum wir da sitzen, es geht um einen Treffpunkt in Wiesdorf, es war auch klar, warum wir uns zusammensetzen müssen, weil das vom Gericht einfach tatsächlich so im Urteil mit drin stand und dann setzt sich halt die Stadt dahin und möchte von uns eine Lösung für das Problem haben. Das ist nicht unsere Aufgabe einfach. Wir wissen, was wir wollen, wir wissen, wo wir hinwollen und wie die das Problem lösen. Es kann uns vollkommen egal sein, weil auch wir egal sind, wenn wir irgendwo in eine andere Stadt fahren.
Ja.
Und wenn die weiß ich nicht, wenn die den nach Mathildenhof oben abschieben, die Gäste, dann ist es mir vollkommen
egal. Ja, einen Bayerparkplatz stellen.
Ja, oder das,
weißt du. Ist mir doch egal.
Geht mir vollkommen am Arsch vorbei. In meiner Stadt möchte ich mit meinen Leuten, mit meiner Fanszene auch so einen Tag entsprechend vorbereiten können und feiern können. Und ich meine, es war jetzt nicht schlecht in Opladen, was wir da in Rom gegen Rom gemacht haben, ne? Mit dem Zusammenkommen. Wir hatten da eine Band, wir hatten einfach die ganzen Verkaufsstände und die ganzen Dönerläden. Und hast du nicht gesehen, wir haben alle mitgenommen, die dort im Umkreis waren. Und hatten da eigentlich echt einen geilen Tag und haben halt das Ganze echt cool vorbereitet. Und sind dann halt auch einfach mit einem schönen Marsch von Opladen aus zum Stadion gekommen. Aber es wäre meiner Meinung nach vom Wiesdorf aus noch geiler geworden.
Ja, glaube ich auch. Wobei Opladen schon besonders war, muss ich schon sagen, dass irgendwie cool war auch der Weg, weil irgendwie den Weg ist man früher ja schon öfter mal gegangen. Mhm. Aber Wiesdorf natürlich auch. Also Wiesdorf wäre definitiv cooler gewesen. Also ich finde, wir haben schon das Beste für den Tag
irgendwo
definitiv. Wir haben auf jeden
Fall rausgeholt. Es war schon Wahnsinn, wie viele Leute auch gekommen sind. Ich meine, wir haben ab 14 Uhr aufgerufen an dem Feiertag. Mhm. Am Anfang fand ich was noch was überschaubar, aber spätestens dann um 17 Uhr zum Losgehen war schon Wahnsinn. Ja. Also das war schon krass. Ja.
Also der Marsch, der war unheimlich, das waren unheimlich viele Leute, aber was sich dann auf der Bismarckstraße abgespielt hat, also es war am Stadion-Eck, es war so voll, dass es unangenehm war.
Ja, ist für einen Leverkusener also, zwar nicht zu
glauben. Das hört sich jetzt blöd an, dass man das so sagt, ne? Aber ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt, weil wir konnten, also es war so dramatisch teilweise die Sachen dann noch, der T-Shirt verkauft, das Eck hatte von innen zu, von allen Seiten kamen noch Leute, das war echt heftig, ja. Aber unglaublich und trotzdem ist alles ruhig geblieben, diszipliniert, es ist nicht irgendwie zu irgendeiner Panik oder was weiß ich irgendwie gekommen.
Wer halt Panik ausgelöst hat, waren halt die Cops, die halt der Meinung waren, irgendwie mal hier und da in die Menge reinrennen zu müssen, um irgendwelche Leute rauszufischen, weil die gerade mal irgendwie einen Bengalo in der Luft gehalten haben, so wo man sich halt auch fragt, ihr könnt die Situation jetzt hier eskalieren lassen, dann haben wir ein Riesenproblem auf der Bismarckstraße oder ihr haltet einfach mal die Füße still und lasst Fans sein.
Ja, Spieler oder im Stadion?
Ja, Stadion auch.
Stadion ist krass, ne?
Also das, was sich da im Stadion abgespielt hat, ich meine, wir haben es, glaube ich, also NK hat es ja, glaube ich, nochmal mit einem Post, am Tag danach, glaube ich, gab es dazu nochmal und da haben wir auch geschrieben, dass das die krasseste oder das lauteste, die höchste Mitmachquote, das war die beste Stimmung, die wir in diesem Stadion jemals hatten, meiner Meinung nach, weil die Energie, die da an dem Tag dahinter steckte, das war unvergleichlich. Und ich meine, das war auch vor 20 Jahren nicht so, meiner Meinung nach. Es gibt Leute, die das anders sagen, aber
es war halt organisierter, ne? Und wenn du so einen Tag organisierst und vorbereitest und darauf hinarbeitest, dann hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, auch wir als Gruppe oder generell auch NK, quasi die ganze Stadt, die ganze Fanszene, jeden Einzelnen irgendwie mitzunehmen und jeden Einzelnen mit so einem Hype ins Stadion kommen zu lassen. Ich meine, allein das, was auf der Bismarckstraße vorher passiert ist, vor dem Stadion, sollte ja eigentlich für jeden, der danach ins Stadion gegangen ist, ein ganz guter Anfang einfach
also sein, um den Tag zu zelebrieren. Natürlich, aber das ganze Stadion hat halt mitgemacht. Ne?
Ja.
Das war wirklich, also für uns ist das außergewöhnlich gewesen.
Und das ist auch einfach sagen. Und es ist aber auch einfach schön zu sehen, dass die Leute, dass die Fanszene bereit ist, einfach diese Organisation, die wir da reingesteckt haben und diesen Tag, wie wir ihn geplant und zusammengestellt haben, das einfach mit uns mitzugehen und zusammen das einfach zu feiern und zusammen darauf hinzufiebern und zusammen quasi die Mannschaft vorm Spiel zu pushen.
Ja, wir haben aus
dem Feiertag... Auch nicht selbstverständlich, wissen wir auch sehr zu schätzen.
Wir haben aus dem Feiertag einen Feiertag gemacht.
So kann man es
einfach sagen. Und das war schön für alle, für jeden, der dabei war. Und wir danken an der Stelle noch jedem, der das möglich gemacht hat.
Ich finde es sehr, ihr habt es sehr schön zusammengefasst. Sehr romantisiert zusammengefasst. Wenn man nochmal überlegt, was man in diesen Situationen, in diesen Tagen durchgemacht hat. Von man klagt, man muss schon ein Finale planen. Wir hatten noch eine Choreo, es gab eine Pyro-Aktion im Stadion zur Halbzeit. Man musste all das organisieren, Stände, eine Bühne, eine Band, ja. Wortbeiträge, was da alles hintersteht.
Stromaggregat,
Toiletten, ne? Wie macht man das, wie holt man diese ganzen Cafés und Läden an diesem Platz ab, also was da bewegt wurde und alle an Arbeit reingesteckt haben. Also eigentlich finde ich,
war auch das viel der Jordan, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Der hat sich in den Tagen echt auf den Kopf gestellt für verschiedene Themen und der hat wesentlich mehr gemacht als viele andere. Klar, die Zeit war vielleicht bei ihm auch da. Viele mussten ja auch noch nebenbei, hatten noch andere Dinge zu tun. Er zwar auch, aber letztendlich hat er natürlich in der Zeit sehr viel selber gewuppt.
Ja, aber auch
danke an dieser Stelle.
Ach, Digga.
danke auf jeden Fall, ja. Aber auch definitiv, ne, also einige, die da was gemacht haben.
Ich kann auch noch ein paar Namen jetzt sagen, aber das ist ne, also
ein, das gibt so immer Leute.
Jäger, die sind ja, alle Leute, die richtig viel ihren Arsch dahin halten.
Ja. Das war schon definitiv krass, was alles so auf einmal einfach kam. Ne? Also mal eine Choreo zu machen, mal eine Demo zu machen, mal so einen Tag zu organisieren. Okay, aber es kam halt alles gleichzeitig in diesen Zeitraum April, Mai rein. Also ich war für mich auf jeden Fall definitiv teilweise, ich gedacht habe, Alter, ich kann nicht
gut,
mehr.
Gut, wenn die Saison vorbei ist.
Meine Frau hat auch schriftlich, nein, sie hat schriftlich einen Antrag eigentlich gefühlt. Nein, die hat sich echt richtig beschwert. Ich habe gesagt, gib mir bitte noch eine Woche. Dann ist vorbei. Ich habe gesagt, wenn wir rausfliegen, ist nicht vorbei. Also wenn wir rausfliegen, ist, dann ist weniger. Aber wenn wir weiterkommen, dann musst du noch ein bisschen aushalten.
Ja, definitiv krass gewesen. Ja. Also, aber irgendwie war gefühlt, danach war auch die Saison vorbei. Also,
ja,
man war noch zwei Spiele danach, ne? Aber irgendwie gefühlt war das noch so, komm, da macht man jetzt noch einen Haken dran und dann reicht es auch. Ne? Es war noch Gladbach zu Hause und dann noch auswärts in Bochum, wo wir dann auch nochmal verloren haben. Bochum dann mit Platzsturm, weil die ja dann die Liga gehalten haben. Aber gefühlt war danach auch so,
ja, die Luft war raus, ne?
Fickt euch alle. Ja. Sommerpause bitte jetzt.
Wir hatten gegen Rom, bevor wir Rom jetzt abschließen, haben wir ja eigentlich auch noch fortgeführt, was wir gegen Saint-Gilloire quasi das erste Mal im Stadion wieder zelebriert haben.
Mhm.
Sprich, kleine Pyroshow.
Kleine Pyroshow.
Eine kleine Pyroshow, die wir in Rom, gegen Rom dann doch nochmal ein bisschen im Vergleich zu Saint-Gilloire auf die Spitze getrieben haben. Ich muss schon sagen, dass das auch eine sehr, sehr schöne Sache war. Also hat schon auch irgendwas mit mir gemacht, weil letztlich ist es ja auch nochmal was anderes, wenn du diese Art des Stilmittels auch einfach mal in der eigenen Heimkurve siehst und erlebst, wie das aussehen kann, wenn deine Heimkurve quasi dieses Stilmittel verwendet. Und ich muss schon sagen, das war schon...
Das war geil.
Chapeau.
Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Da kommen... Ja.
Und man muss auch sagen, das ist auch mittlerweile, und auch da, finde ich, hat sich viel innerhalb der Fanszene getan, dass es... Es gab, also ich habe damit gerechnet, dass für die erste Heimpyro-Show, dass das vielleicht in verschiedenen Teilen des Stadions nicht so gut ankommt und dass es da Pfiffe gibt. Aber ich muss sagen, das ist komplett ausgeblieben. Vielleicht auch, weil es die Leute auch einfach, weil die Leute selber gebrannt haben, um das jetzt mal so übertragen sagen zu können, weil die Leute Bock hatten, weil die Leute sich auch der Besonderheit der Spiele bewusst waren. Aber hat in dem Fall schon eine gute Akzeptanz gefunden, was natürlich dann auch im Nachgang auch Spaß macht.
Ja, ja, definitiv. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut eigentlich die Saison 22/23 mal zusammengefasst. Ne? Also wie gesagt, für mich also irgendwie so ein
Wendepunkt. Wir sind durchgerutscht, ne? Aber ist okay. Durchgerutscht,
aber was man nochmal kurz rausheben kann, ist halt der Hype, der sich dadurch entwickelt.
Genau, ja, also darum ging es ja eigentlich auch.
Ja, darum ging es eigentlich, ne, dass so Wendepunkte irgendwo waren. Dieser Trainerwechsel, dieser gemeinsame Brief, der gehaltene Elfmeter in der Nachspielzeit in Madrid, das Elfmeterschießen dann in Monaco, also dass das alles sowas ausgelöst hat, dass ich meine, wir hatten schon viele Umbrüche, wir hatten schon viele Trainerwechsel, schon viele Neuanfänge, aber dass diesmal irgendwie so vieles zusammengekommen ist, dann auch, mit den Transfers dann jetzt in der Sommerpause 23, die dann kam, dass da so viel einfach gepasst hat und das irgendwie was ganz Besonderes ausgelöst hat. Ne?
Ja, man hat ja natürlich auch, also ich meine, wir sitzen ja auch sehr eng mit dem Verein zusammen, ne? Wir stehen ja auch viel im Kontakt mit dem Simon Rolfes und haben da ja eigentlich gerade auch zu Saisonbeginn, als wir die ersten Kurvenratstreffen und so hatten, haben wir ja auch schon, ja, ich sag mal, auf der einen Seite ein bisschen kommuniziert, wow, was geht bei euren Transfers ab? Und B, natürlich aber auch schon von dem Simon erfahren, dass diese Transfers natürlich schon sehr, sehr früh vorbereitet werden. Das heißt, um das jetzt mal klar zu benennen, dass man zum Beispiel Spieler XY, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da ins Detail gehen darf, deswegen nenne ich da jetzt erstmal keine Namen, aber dass quasi im Oktober, im Vorjahr, schon klar war, dass ein Spieler im Sommer kommen wird und dass man deswegen im Winter keine Verstärkung holen kann, die von den Fans ja eigentlich gefordert wurde im Brief. Ne? Wir hatten ja im Brief gefordert, wir müssen im Winter irgendwie da gestandene Spieler holen, wir brauchen da irgendwie vielleicht auch Leute, die Mannschaft mehr in die Verantwortung nehmen, die auch bereit sind, einfach mal Tacheles zu reden, und dann kam ja im Winter, ist ja quasi gar nichts an Transfers passiert. Aber ja, wenn man jetzt im Nachgang weiß, dass es dann im Winter hieß, entweder wir holen jetzt den, aber dann kriegen wir den für den Sommer nicht mehr. Und wenn man weiß, welche Namen dahinter stecken, dann muss ich sagen, es ist schon in Ordnung, dass man im Winter nicht tätig geworden ist.
Ja, definitiv. Ja, nee, das ist doch gut zusammengefasst. Ich würde sagen, wir wollen natürlich jetzt demnächst wieder noch mehr Folgen machen, noch mehr Input bringen, auch über das sprechen, wie es dann in der Saison 23/24 so losgegangen ist. Aber ich glaube, hier ist jetzt erstmal ein guter Punkt, um eine Pause zu machen, die Folge erstmal abzurappen. Also erstmal vielen lieben Dank für die Zeit, für das Gespräch. Und ich würde sagen, wir setzen da kurzfristig weiter an und kommen da mit neuen Folgen um die Ecke. Also vielen Dank schon mal für das Gespräch.
Vielen Dank, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.